Exakt 50 Tage nach Ostern ist ja bekanntlich Pfingsten. 50 Tage lang reifte diese Folge nach und wurde exakt, ihr habt es erraten, 50 Tage nach Aufzeichnung geschnitten, verarbeitet und heute veröffentlicht. Da ist sie, Folge 10, die Jubiläumsfolge von Nice Menschen mit Christian Herschel, dem Unternehmensberater mit Herz. Viel Spaß beim Hören. Es ist ganz wichtig, dass es vor der Aufzeichnung so wenig wie möglich so Smalltalk gibt. So dass man sich so wenig wie möglich vorunterhält, damit man dann auch wirklich noch genug hat, worüber man sich wirklich unterhalten kann.
Ja, ja.
Und ich finde es wirklich schön, dass du heute da bist, dass ihr heute da seid, als ganze Familie uns besuchen. Denn mein Gast, wir sind schon mittendrin eigentlich in Folge 10, also wir machen da nicht groß ringsrum. Ich habe hier bloß meine Notizen, also nicht, dass du denkst, ich gucke hier nebenbei aufs Handy, muss bloß immer mal gucken, dass der Ton stimmt, weil... Das hat ja letztes Mal mit Steve Baumgart und mit Baumi nicht so gut funktioniert. An dieser Stelle auch nochmal in aller Form entschuldigen. Aber mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, dass du sehr spontan zugesagt hast, weil die spontanen Sachen sind ja eh immer die besten.
Ja,
gern. Christian, herzlich willkommen.
Danke.
In Folge 10. Im Englischen würde man sagen Anniversary oder ein Jubiläum.
Ja.
Es war die letzte Folge, Folge 9 mit Steve Baumgartl, war gar nicht Folge 9. Aber Steve Baumgartl trägt schon seit Ewigkeiten als Handballer. Schon seit Ewigkeiten die Rückennummer 9. Deswegen habe ich ihm die Folge Nummer 9 gewidmet, obwohl es eigentlich noch gar nicht die 9 war. Aber wir machen jetzt einfach weiter und sind jetzt voll drin in Folge 10 mit Christian. So, herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Ihr seid heute da zum Grillen und Chillen. Dazu komme ich später noch. Jetzt ganz normal so zur Einordnung. Woher kommst du? Was machst du? Wir steigen einfach mal so direkt ein heute.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, Micha. Also wir kommen aus Zerbst, Sachsen-Anhalt. Zentral Sachsen-Anhalt sozusagen und wir haben uns ja über die Familie kennengelernt, damals über die Kur sozusagen deiner Frau.
Und, ja.
Ja, was mache ich? Ich bin selbstständig als Unternehmensberater tätig und habe sowohl mittelständische als kleine, als auch Großunternehmen als Kunden. Nebenbei sozusagen hat man dann Familie, Kinder und verschiebt dementsprechend seinen Fokus immer dann, wenn es so also passt. Und so ist es auch heute dazu gekommen, dass wir halt hier sind.
Ja, das ist cool. Ja. Man muss nämlich dazu sagen, heute, zur Einordnung auch ganz wichtig immer, Folge 10 aufgenommen am, ich glaube, was ist heute, der 7. April. Also auf jeden Fall Karfreitag.
Ja.
Heute darf nicht getanzt werden. Wir hatten aber schon den Grill an. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, mit Steve Baumgart und mit Baumi, da war der Ton nicht so schön. Aber das Feedback war überragend. Ich habe mich sehr gefreut. Also auch Baumi selber hat es gut gefallen. Grüße gehen raus an alle Leute, die das interessant fanden, die auch kommentiert haben drunter. Folge 2 kommt bald, also Baumi kommt nochmal vorbei. Und an dieser Stelle, für dich eigentlich ganz wichtig die Frage, ich habe noch nie drauf geachtet, war auch mit Baumi, habe ich drüber gesprochen. Und davor hatte ich auch ein paar Gäste schon da. Linkshänder oder Rechtshänder?
Rechtshänder,
okay, alles klar, gut. Weil wir waren nämlich, waren schon viele Linkshänder da und da waren wir schon kurz davor, das Ding in Linkshänder-Podcast umzubenennen.
Okay, also für, heute.
Für die, die nicht genau wissen, wo Zerbst liegt, hilf uns mal auf die Sprünge.
Ja, also Zerbst liegt sozusagen auf der Achse zwischen Dessau und Magdeburg, also für diejenigen, die A9 zwischen Berlin und München pendeln sozusagen oder auf einer Teilstrecke dazwischen. Die kennen die Abfahrt Dessau-Ost oder Dessau-Süd und wenn man diese verlässt, Richtung Magdeburg fährt über die B184, kommt man unweigerlich durch Zerbst und Zerbst ist die Bollenstadt, also die Zwiebelstadt in Sachsen-Anhalt. Da gibt es auch jährlich den Bollen- und auch den Spargelmarkt,
Spargelfest. Wann findet der statt?
Der Bollenmarkt,
muss ja jetzt bald sein,
der Bollenmarkt,
oder?
In der Regel, Bollenmarkt ist in der Regel dann im Herbst sozusagen zum Erntedank.
Ja.
Und der Spargelmarkt ist, das Spargelfest müsste sogar jetzt übernächste Woche.
Ach was.
Also das ist noch ein bisschen später, aber wird sich sozusagen jetzt.
Das kann man ja nochmal recherchieren, da kann man ja auch sagen, auf alle nach Zerbst.
Genau.
Und ist man als Zerbst, also als Zerbst, bist du ursprünglich Zerbster?
Also ich bin Zerbst geboren, aufgewachsen in der Nähe von Zerbst.
Ja.
Und 2008, aufgrund der Liebe, hat es mich dann nach Zerbst verschlagen und auch gebunden sozusagen. Es ist eine Stadt, die bekannt geworden ist durch Katharina II., die dort sozusagen ihr Schloss hatte. Und was leider dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch zum Opfer gefallen ist. Teilaspekte dieses Schlosses stehen noch und ziehen auch jährlich viele Besucher an. Ist eine Flächengebiets Stadt, die viertgrößte Stadt Deutschlands.
Das ist
doch.
Also du haust hier gleich in den ersten 10 Minuten die Fun Facts, also die Facts raus, Krass. Also hätte ich nicht gedacht, weil ich kenne Zerbst, ich bin Handballer, ich kenne Zerbst vom SV Anhalt Zerbst. Mhm. So, und da hört mein kulturelles Zerbstverständnis leider schon auf. Ja. Also habe ich jetzt schon in den 2-3 Minuten mehr gelernt über Zerbst als in meinem Leben davor. Krass. Ja, nee, für mich war Zerbst wirklich Zerbst. Fertig. Also das heißt, Zerbst auch ein Ausflugsort.
Ja, das, ich sag mal, es gibt natürlich Ecken, die man so unaufgefordert nicht findet. Deswegen ist es immer ganz gut, sich vorzuinformieren. Ja. Aber das liebe Internet erübrigt sich zu sagen, ja, vieles, by the way, wie man so schön sagt
auf Deutsch.
Wenn man dann googelt, dann kriegt man auch ein paar schöne Flecken empfohlen. Zerbst fügt sich auch, finde ich, gut an Dessau und an das Dessauer Wörlitzer Gartenreich, sodass man da auch gut mal, ich sag mal, in der Triangelfunktion immer mal so ein, zwei Orte an einem, ein, zwei Tagen besuchen kann. Also von daher ist das schon.
Und weil wir jetzt gerade bei Zerbst sind, ist man, also als Zerbster ist man Zerbster. Das ist, denke ich, klar. Ne? Fühlt man sich aber generell eher dann, wenn du sagst, zwischen Dessau und Magdeburg, zu Dessau eher hingezogen oder zu Magdeburg oder weder noch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man auch als Zerbster subjektiv beantworten kann und sollte. Ich persönlich fühle mich mehr zu Magdeburg hingezogen, aus folgendem Hintergrund. Nicht wegen dem Handball, aber, weil ich dort auch gelernt habe, meine Ausbildung gemacht habe, mein Studium. Man hat also sozusagen längere Phasen seiner Lebenszeit dort in verschiedenen Situationen verbracht und deswegen lernt man unweigerlich auch die Stadt mehr kennen. Dessau ist eine Stadt, die jetzt, ich sag mal, nach und nach sich weiterentwickelt, aber eben auch vom Stadtkern her ja doch einiges, ich sag mal, bußen musste in den letzten Jahrzehnten davor, aufgrund des Siedlungsbaus. Wenn man älter wird, lernt man auch da die Vorzüge kennen.
Ja.
Also von daher, ich bin da eigentlich neutral. Ja, ich sehe, das ist eine schöne Gegend. Und immer wenn man länger weg ist, kommt man auch wieder gern nach Hause. Und daran mache ich das auch dingfest, dass man sagt, man lebt dort, hat seinen Lebensmittelpunkt, wohnt dort gern. Und die Gesellschaft drumherum macht es dann rund.
Ja, ja, das ist aber ja vor allem das Igel Mitzi, der Anziehungspunkt für alle Menschen aus dem Umland.
Richtig, genau. Da haben wir uns ja auch schon gesehen.
Ja. Und du hast es jetzt schon gesagt, Magdeburg dann eher so die Stadt der Ausbildung und dann wahrscheinlich auch Studium.
Genau.
In Zerbst selber Schule, Grundschule?
Bei mir in dem Fall nicht. Ich war sozusagen, ich bin ja ein Kind aus den, noch vor der Wende geboren, 83, also noch ein paar Jahre Wende mitbekommen, auch noch vor der Wende eingeschult worden. Das heißt, habe dann in meinem damaligen Ort, der Ort heißt Rosian, liegt bei Loburg, für die, die es googeln möchten. Und Rosian hatte dort eine Grundschule, auch eine Oberschule, die man dann nach der Wende aufgelöst hat. Dementsprechend war ich in der Grundschulphase bis zur 4. Klasse noch in Rosian, dort, wo ich auch gelebt habe.
Ja.
Danach dann nach Loburg und nach der Realschule, nach der Sekundarschule in Loburg, war es dann der Fall, dass ich dann in meiner Ausbildung in Magdeburg begonnen habe.
Gibt es ja immer weniger diese kleinen Dorfschulen, so die ja nach und nach immer weiter verschwinden.
Ja.
Also wir haben das große Glück hier in Sieglitz, auch relativ großes Einzugsgebiet durch die Wetautalgemeinde. Grenzt an den Naumburger Kreis, aber dass es hier noch so eine kleine Schule gibt und die gibt es tatsächlich kaum noch, also nur ganz, ganz wenig. Also nur einzügig, eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte Klasse in der Grundschule und dann...
Ja, also das ist in der Tat etwas, was du ansprichst. Es ist halt immer schade, wenn man gerade in so Gebietsreformen, und die sind ja gerade auch in unseren Breitengraden doch vonstatten gegangen, mitbekommt, wie zerteilt eine Struktur dann wird. Ja. Und dadurch oft im Prinzip die Entscheidungsgrenzen sich verschieben und auch die Grenzen, indem man mathematisch sagt, das passt noch zusammen und das fügt sich auch zusammen. Und das führte dann eben dazu, dass diese doch sehr kleinteilige Struktur sich verändert hat, auch in den Schulen.
Vor allem, weil du sagst schon Gebietsreform, weil sich ja Dinge dann verändert haben. Also da haben gewisse Leute festgelegt, dass zum Beispiel die Gemeinde jetzt aus diesen 3 verschiedenen Orten besteht und pro Gemeinde aber nur noch eine Grundschule zum Beispiel.
Genau.
Also und dann ist eine Entscheidung gefallen, obwohl vielleicht auch der Bedarf da gewesen wäre. Und dann müssen aber dann unter Umständen sehr, sehr viele Kinder entweder noch einen weiteren Weg auf sich nehmen oder da werden Schulen geschlossen, wo A, das Schulgebäude, B, die Ausrüstung und C, auch die Lehrer, wo alles intakt war.
Ja, dann speziell
in, fehlt das aber dann
speziell in unserem Fall, wenn ich jetzt mal in der Schule bleibe, wo ich auch bis zur 10. Klasse war dann in Loburg, die Schüler, die dort in Lohburg heute aufwachsen, fahren, um zur Sekundarschule zu kommen, entweder nach Möckern, ja, also bleiben in dem Landkreis Jerichower Land in dem Fall, oder sind auf dem Weg nach Zerbst. Und damit in Zerbst wiederum ist ein anderer Landkreis, das ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
Ja.
Und das ist dann so, dass der Schulbus eigentlich über die Landkreisgrenze fährt. Und was das Beförderungsgesetz sozusagen dann auch damit zu tun hat, ich bin da nicht jetzt derjenige, der hier als Allwissender kommen möchte, aber weil ich mich vor kurzem mit dem Thema kommunalpolitisch auseinandersetzen durfte, habe ich eben doch gemerkt, dass es leider dann Entscheidungen und rechtliche Entscheidungen gibt, die die Träger der öffentlichen Belange in dem Fall, die Transporte durchführen, oder auch die Kommunen gar nicht anders entscheiden lassen. Und das führt dann eigentlich dazu, dass man eine kritische Masse der Willigen braucht, die man auch findet schnell, um zu sagen, Leute, was ist denn eigentlich daran das Problem, wenn wir unseren Schülern wirklich zumuten wollen, am Tag 4 Stunden im Zweifel mit dem Bus fahren zu lassen und eigentlich 8 Stunden oder 6 Stunden Schule zu haben.
Ja.
Also ist halt die Frage, bringen wir jetzt den mehrschichtigen Schulbetrieb ein oder schaffen wir es doch wieder auf ein Maß zu kommen, wo es auch sozialverträglich für alle ist. Ja? Also deswegen ist es auch etwas, wo ich eben schon sehe, dass die Strukturen, auch gerade Verwaltungsstrukturen und auch kommunale Strukturen eben sehr wichtig sind, sich zu entwickeln. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Und seit Corona merken wir ja, dass es auch wieder Charme hat, auf dem Land zu leben. Und leider im Prinzip Zug um Zug die Strukturen dort nicht mehr vorhanden sind.
Und das ist total der Punkt, den wir hier auch haben.
Ja.
Wir sind ja wirklich, also wenn ich früh spazieren gehe oder laufen gehe, ich brauche keine 5 Minuten, dann bin ich in Thüringen. Also wir sind genau an der sachsen-anhaltisch-thüringischen Grenze. Kamburg ist der nächste Ort. Und da ist auch dann so mit Schule sowas ein total kurzer Weg wäre, aber dadurch, dass es sogar nach Thüringen, also sogar noch ein anderes Land, ist es total schwierig zu organisieren.
Ja, also es ist, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich bin ja auch politisch ein bisschen aktiv, ja, wo man eigentlich sagt, wenn ich die Frau frage und die Kinder, Papa, was sollst du eigentlich noch alles machen neben deiner 60-Stunden-Woche, die du eh schon hast? Man nutzt das einfach auch, um sich auch einzubringen, und ich denke, es ist wichtig. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, wenn wir alle sozusagen die Straußenpolitik machen würden, Kopf in Sand, und wir lassen uns das, ich sag mal, so ergehen, dann und man hat nicht mal den Versuch gestartet, was zu verändern, anzupassen, dann ist das einfach für mich auch eine Zeit, die ich dann auch sinnvoll investiere in sowas. Und ja, gerade auch, ich sag mal, Landes- und auch Landesgrenzen und auch Landkreisgrenzen führen oft dazu, dass man doch auch sagen sollte, Mensch, lass uns mal an einen Tisch setzen und gucken, was wir da besser machen können. Und gerade in diesem, ich sag mal, dieses Beispiel, was mir jetzt halt so gerade so in den Knochen hängt, ist, wir haben ja einen Beförderungsdienst, also sprich einen Omnibusbetrieb, der überregional tätig ist. Die Busfahrer mittlerweile von Halle bis nach Zerbst fast jede Ecke kennen müssen, ja, und auch da die Digitalisierung Einzug erhält, und man versucht auch optimiert Kostenstrukturen abzubilden, in dem Fall, dass der Bus auch, ich sag mal, auskömmlich fährt und auch eine entsprechende Routenoptimierung hat, führt aber eben dazu, dass ich über sehr viele Landkreisgrenzen etc. fahren muss oder über Gebietsgrenzen, und dann auch der Aspekt eben da ist, dass gewisse Schüler eben, sag ich mal, über andere Orte fahren müssen und so weiter und so fort. Also das trifft natürlich auf viel Verständnis, was da sein muss bei den Eltern und auch bei den Trägern sozusagen. Ja.
Nach der Schule, um das Thema jetzt abzuschließen, nach der Schule, hast du eine Ausbildung gemacht oder bist du direkt dann den Weg des Studiums eingeschlagen? Oder?
Ja, also in meinem Fall war es so, dass ich damals den erweiterten Realschulabschluss gemacht habe in Sachsen-Anhalt. Bin dann direkt in die Ausbildung gegangen, habe dann einen Industriekaufmann gelernt, der, sag ich mal, sowohl technisch als auch kaufmännisch ausgerichtet war. Also klassisch Kostenleistungsrechnung hoch und runter und auch mit ein ganzes Jahr Ablage machen für die Kunden, die sozusagen dort noch in Ordnung gestaffelt waren. Und nach der Ausbildung habe ich in dem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, im großen Flächengebietsver- und Entsorger für Trinkwasser und Schmutzwasser und Niederschlagswasser, habe ich dann auch gearbeitet, über 3,5 Jahre. Und bin dann sozusagen danach direkt zur Bundeswehr gegangen. Da gab es die Wehrpflicht noch, das war 2005. was war der Hintergrund? Warum bin ich dann bewusst nochmal zur Bundeswehr gegangen? Weil ich dann vorhatte, auch mit dem ersten Studium perspektivisch zu beginnen. Dazu brauchte ich dann über den zweiten Bildungsweg noch mein Abitur. Abitur ist ein Fachabitur gewesen, das ich dann auch in der Eik van Repko Fachschule in Magdeburg gemacht habe. Und da ist halt die Regelung...
Im Zuge der Bundeswehr oder nee?
Danach, genau.
Ach, danach. Also danach.
Ja. Aber das Ziel war halt, die Bundeswehr zu absolvieren, weil die Möglichkeit, man muss dazu sagen, ich wurde aufgrund T1-Musterung schon zweimal, war der Versuch da, mich zu ziehen.
Ja.
Und der Arbeitgeber hat aufgrund eines gebundenen Projektes, in dem ich war, weil ich da Single Source sozusagen war, auch zweimal mich unentbehrlich erklärt, und da war das Risiko, dass sie mich dann ziehen, zu hoch.
Ja.
Und das würde ich vermeiden. Also ich gesagt, ich gehe proaktiv.
Ja, klar.
Was ich auch jedem empfehlen würde, der heute vor der Entscheidung steht, mache ich es oder mache ich es nicht.
Ja.
Weil es doch eine gute Zeit ist, mit Menschen aus verschiedenen Regionen zusammen zu sein, doch ein bisschen auch eigenen menschlichen Schliff zu kriegen und auf der anderen Seite auch mal an seine Grenzen zu gehen und darüber hinaus.
Stand für dich, stand für dich die Frage Bundeswehr oder Zivildienst, oder war das für dich relativ schnell klar, ich mache Bundeswehr?
Die Option bestand, aber für mich war das relativ schnell klar.
Aha.
Also das war meine Überzeugung es war auch, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, wenn wir das jetzt ausholen könnten. Ich war bei der Luftwaffe in Goslar.
Ja.
Den Stützpunkt gibt es heute nicht mehr. Ich war aber vor kurzem erst da in Goslar zu Besuch.
Ja.
Den Fliegerhorst, wer ihn mal kennengelernt hat, den Fliegerhorst in Goslar, ist eigentlich eine Instanz gewesen auch. Mhm. Und im Endeffekt gab es da mehrere Kompanien und die Kompaniestruktur, und ich kannte den Oberfeldwebel, der dort sozusagen Personalfeldwebel war, und dadurch bin ich eigentlich zu Goslar gekommen und zur Bundeswehr.
Ja.
Und nochmal, um das abzuschließen, der Hintergrund war, wenn man im Prinzip dann einen nächsten Bildungsweg geht und nicht zwei Drittel des Bildungsabschnittes absolviert hat, bestünde die Gefahr, dass, wenn man dann gezogen wird, die Handhabe sozusagen zum, ich bleibe beim Studium oder ich bleibe bei der Ausbildung, nicht da gewesen.
Ja, wäre. Klar nicht, ja.
So, und das wollte ich vermeiden. Ja. Also das war so ein Stück weit Stage Decision sozusagen, neudeutsch, die dann getroffen war von mir. Aber der Weg danach war für mich auch ganz klar. Also dass ich sage, ich mache mein Fachabi, bin dann auch in Magdeburg zum Studium gegangen, zum ersten Studium meines Lebens sozusagen als Wirtschaftsingenieur.
Ja.
Hatte da Vertiefungsrichtung Maschinenbau, Produktionswirtschaft und auch Controlling, Projektmanagement.
Und war das dann, ein Brett.
Das ist ein Brett. Das war aber, ich sag mal, mit vielen Vertiefungsrichtungen, die einem heute zugutekommen, wo man damals aber nicht wusste, brauche ich das dann irgendwann.
Hattest du da Bock drauf auf das Studium?
Ich habe es ja gewählt, und ich war auch so ein Stück weit Animateur an einer Hochschule, einer Fachoberschule, also wo das Abitur war. Weil wenn es jetzt zum Beispiel mein Freund Basti hört, der war damals noch in der Findungsphase.
Ja.
Ist heute bei Audi sozusagen auch im Strategiebereich tätig, wo ich auch sehr stolz drauf bin, dass er den Weg gegangen ist.
Cool.
Und da reden wir heute noch drüber, wenn wir uns sehen. Mensch, weißt du eigentlich noch damals?
Nee, ich frage, weil bei mir war das so. Bei mir war das so, ich würde jetzt so zurückblicken und sagen, ich wäre auch eigentlich noch in der Findungsphase gewesen. Hm. Weil ich wusste damals, ich wollte nach der Schule, ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus, war auch eine sehr lehrreiche Zeit, und bin dann danach, also habe mich während des Zivildienstes informiert, so wie das mit dem Studium abläuft. Und ich war vom Typ her, auch in der Schule schon, immer die ganze Zeit, ich bin ein unglaublich fauler Mensch. So die Kombination intelligent und faul. Also das, was eigentlich Bill Gates mag. Ja, also Bill Gates hat ja immer gesagt, wenn ich eine besonders schwere Aufgabe habe, gebe ich sie einem meiner faulsten Mitarbeiter, weil der findet Wege, das schlau und clever und einfach zu lösen. So. Ja. Während des Zivildienstes habe ich mich da umgehört und geguckt, und es war mein Papa, der mir dann eher so dazu geraten hat, Richtung was schon Berufsorientiertes, so was Kooperatives, Kombiniertes zu machen. Also entweder Berufsakademie oder so ein integriertes Studium. Und da habe ich mich da schlau gemacht und war damals auch war bei BMW, bei so einem, wie heißen die Dinger? Assessment Days, sowas, ne? Ja. Bei BMW, bei der Telekom, bei AMD damals, also alle so die großen Namen, die es so damals gab. War eine sehr, sehr interessante und sehr prägende Zeit auch, weil man da so viele verschiedene Dinge auf einmal kennengelernt. Also sonst ich kam ja aus Halle, ja, ist jetzt auch keine kleine Stadt, aber auch keine große Stadt. Und dann bist du dann auf einmal in München bei BMW im Vierzylinder. Das ist ein unheimlich beeindruckendes Gebäude. Und da bist du da so bei so einem Assessment Day. Da hast du da den Anzug an, den du gerade bei der Abiturfeier noch anhattest. Und du stehst da und musst irgendwelche Strategiespiele machen oder irgendwelche Teamspiele und dann beobachten sie dich. Dann musst du noch einen kleinen Vortrag halten. Also unheimlich spannende Zeit. Und ich habe mich dann entschieden dafür, also sowas Kooperatives, es hieß kooperativer, konzernintegrierter Studiengang ist, ich habe es bei der Deutschen Telekom gemacht damals. Mhm. Und bei mir war eher der Fokus darauf, dass es nicht ein normales Studium wird, wo man so wie ein Student so, ja, Studentenleben, dann bis um 10 schlafen, dann irgendwann zur Vorlesung und dann irgendwann machst du die Scheine, ach, studierst du 8 Semester, 10 oder 12, ach naja, Hauptsache irgendwann fertig werden. So. Und der Typ bin ich nicht, weil das wäre bei mir nie zu Ende gegangen, weil ich hätte, ich bin bei sowas und ich brauche da für mich selber auch eine gewisse Klarheit und Linie. Und da habe ich dieses Studium bei der Telekom gewählt, weil da war klar vorgegeben, das geht genau, das war ein Bachelor, einer der ersten Bachelor-Studiengänge damals. Ja. War ja gerade dieser, wie war das, Bologna-Prozess damals, ja, mit genau. dieser Anerkennung und so. Und dann hieß es, ja, machst du das Studium jetzt, das ist relativ klar festgelegt und du hast noch diesen praktischen Teil, aber nicht Berufsakademie, so 3 Wochen Praktikum, 3 Wochen Theorie, sondern damals gab es noch, hieß damals noch FH Telekom, Fachhochschule Telekom in Leipzig, wurde später umbenannt in die Hochschule für Telekommunikation Leipzig. Mittlerweile glaube ich, habe gehört, weil ich letztens dort angerufen habe, weil ich ein paar Bescheinigungen doch noch brauchte, dass die geschlossen werden soll oder vielleicht sogar geschlossen ist schon, weil sie sagt, oh, hallo, ihr könnt so froh sein, dass sie jetzt anrufen, weil so viel später hätten sie nicht anrufen können, da hätten sie dann viel Aufwand mitgehabt. Und da war für mich das so dieses klar strukturierte, dann und dann ist das, dann und das ist das, auch wie so eine Art Stundenplan, wenn man dann in Leipzig an der Hochschule war. Und da war man so alle 6 bis 8 Wochen, war eine Woche immer Theorie, also entweder so Auftaktvorlesungen oder Übungen oder Labore oder Prüfungen. Und dann war man 5, 6, 7 Wochen dann im Betrieb. Also wir waren, glaube ich, 25 Leute im Studiengang, in der Semestergruppe und waren überall in alle Konzerneinheiten der Telekom verstreut. Also damals ja noch T-Mobile, damals gab es noch T-Com und da war ich in Dresden bei der T-Systems und das war aber, und deswegen habe ich, jetzt komme ich zurück, manchmal ist der Bogen, den ich spanne, sehr lang, bis sich der Kreis schließt.
Aber solange es ein spannendes Bogen ist, ist alles gut.
Ja, ich weiß nicht, ob das spannend ist, was ich erzähle. Achso, nee, weil ich dich gefragt habe, ob du Bock drauf hattest auf das Studium, weil ich habe das eher gemacht, in Anführungsstrichen, damit ich ein Studium habe, ich habe mich damals für Computer interessiert, also es war Telekommunikationsinformatik, muss man mal ausschreiben, das Wort, das ist ein unfassbar langes Wort. Und ich wollte einfach nur, in Anführungsstrichen, was studieren, was mir liegt. Aber ich wusste jetzt rückblickend, und ich habe es auch gemerkt, ich wusste damals eigentlich noch gar nicht, was es so richtig werden soll. So, also meine Optionen waren eigentlich so, ich wäre liebend gern, eigentlich hätte ich gern Medizin studiert und wäre gern Arzt geworden. Aber meine Mama hat immer gesagt, oh, Medizin, weil sie hat studiert, sie ist Ärztin. Und da hat sie immer gesagt, ah, naja, Medizin, ah, und dann später so arbeiten. Also, ne, also siehst du jetzt, wie es in der Pflege jetzt aussieht. Ne? Auf der einen Seite sage ich, scheiße, den Leuten geht es wirklich nicht gut. Auch jetzt gerade Corona mit der Belastung und allem drum und dran. Ich will da von der Situation eigentlich überhaupt nicht tauschen. Aber auf der anderen Seite, immer wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich irgendwo vielleicht auch im Fernsehen irgendwas sehe, denke, da blüht mein Herz. Das ist total krass, weil ich auch eben, auch mein Zivildienst, die 10 Monate, die es damals war, im Krankenhaus auf Station, das war eine Onkologie, also Krebspatienten. Ja. Das war keine, also so mental so keine leichte Zeit, aber gerade für so einen jungen Spritzer, der eigentlich nur so Schule und dann hat er ein bisschen Handball gespielt, das hat einen schon mal so ins Leben geholfen, sage ich mal. Ne? Weil dann siehst du da, oh, da sind Leute, die sind gerade mal 10, 15, 20 Jahre älter als du, weil da waren Patientinnen 35, 40 mit schweren Krebserkrankungen. Da sagst du dir, siehst also, du zu, dass du mit deinem Leben mal was anfängst.
Ja, also ich merke gerade, Micha, wir haben viele Parallelen. Also jetzt, wo du das so erzählst, ist bei mir damals auch so gewesen. Ich habe ja über die Sekundarschule gesprochen.
Ja.
Da war es üblich, in der 8. Klasse ein Praktikum zu machen. Das habe ich beim Zahnarzt gemacht, weil ich Zahnarzt werden wollte. Und weil damals die Aussage war von meinem Zahnarzt, ja genau, des Vertrauens, bei dem ich das Praktikum auch gemacht habe, was braucht man denn, um Zahnarzt zu werden? Und dann hieß es eben, na, du musst studieren, du musst dann eine Referendarzeit hinter dir bringen und dann in einer Praxis mitarbeiten und irgendwann wirst du mal selber Zahnarzt. Und da war in diesem Zeitpunkt, mit 14 ist man ja in der Regel in der 8. Klasse, da war das einfach schier unvorstellbar, wie so lange Zeit dann doch noch.
Ja.
Und das war, damals ist die Entscheidung für mich getroffen oder in mir gereift, zu sagen, nein, also ich möchte erstmal was schaffen, also deswegen die Ausbildung und das durchführen. Und eigentlich jetzt die nächste Parallele zwischen uns, dass du ich habe so ein bisschen verstanden, für dich war es wichtig, da eine fundierten Ablauf, einen Plan vor Augen zu haben. Bei manchen sagt man ja, das Ziel ist das Ziel, bei manchen ist es der Weg das Ziel.
Ja.
Für dich war es eben wichtig, zu sagen, okay, das erreiche ich und so erreiche ich und das ist der Weg dazu.
Ja.
Das finde ich auch richtig und gut, weil im Endeffekt war es ja bei mir nachher so, nach der Ausbildung, nach dem Arbeiten und auch der Bundeswehrzeit, in der man ja unter großem Leistungsdruck auf einer doch sehr, ich sag mal, klassischen hierarchischen Ebenen, durch die man dann arbeitet und sich geht, auch ein Stück weit mehr die menschliche Demut wieder neu kennenlernt.
Ja, ja.
Also, und das hast du ja eben mit dem Thema Onkologie auch so ein bisschen, zumindest meine ich,
ja, definitiv, definitiv. Ja.
Lernt man das auch nochmal mit anderen Blickwinkeln. Das heißt, das Why, warum ich studieren gehe dann später und wie ich es durchführe, das war für mich dann auch klar. Wir haben 120 Studenten gehabt, die begonnen haben, dann 2005 im September. Und wir haben allesamt die gleiche Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen orientiert. Auch da, kurz nach dem Bologna-Prozess, der zweite Studiengang nach dem Diplom. Wir waren dann alle mit einem Bachelor, was eigentlich nichts anderes war, jetzt mal gefühlt ausgesprochen, subjektiv. Wir haben Diplom gestrichen, wir haben Bachelor rangeschrieben.
Und die Zeit verkürzt.
Art und Umfang ist gleich geblieben. Wir haben die Präsenzzeit verkürzt, die Heimarbeitszeit erhöht.
Ja.
Und das war schon so ein Corona-Vorbote. Ja, du musst zu Hause viel mehr machen. Und es war aber trotzdem eine spannende Zeit. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass dann doch sehr viele und leider auch, wenn man jetzt mal bei der Statistik bleibt, die ich immer sehr liebe, sehr viele auch der Mitstudenten, Kommilitonen sich dagegen entschieden haben, sich umorientiert haben, sich wegorientiert haben, aus teils verschiedensten Gründen. Aber gerade der Schlüssel war oft, dass es Personen waren, die eben direkt nach dem Abitur kamen und diese Findungsphase noch nicht hinter sich hatten. Das war eigentlich auch so ein bisschen für mich das Buchstäbliche zu sagen, okay, jetzt erst recht durchziehen. So. Und wir waren so ein harter Kern, also all die sozusagen auch das Abitur oder die Hochschulreife erlangt haben durch das Fachabitur, die mit rübergekommen sind dann zur Hochschule an der Breitscheidstraße sozusagen in Herrenkrug in Magdeburg, die haben es durchgezogen. Es sind Kommilitonen, mit denen ich heute noch regelmäßig, mit denen wir uns treffen und branchen gehen, mittlerweile mit dem gesamten Anhang. Aber es ist halt eine prägende Zeit gewesen und wenn ich das so mal so durch die Kollegen durchgehe, ist aus allem was geworden. Also von daher, ich denke, Zielstellung, Wahrnehmung und das Why, also wofür ich mich bewege, ist ganz wichtig im Leben. Und du bist ja auch Vater und darfst das sozusagen ja auch den Kindern, die du hast, vermitteln. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch das auch zu untersetzen.
Irgendwie. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das so in der Wahrnehmung auch geändert hat. Also ich hatte immer früher das Gefühl, dass, also meine, klar, also jede Eltern, also alle Eltern wollen, dass ihr aus ihren Kindern was wird. Hm. So, und ich hatte aber eher das Gefühl, so Studium muss sein, also Abitur muss sein, Studium muss sein und dann ein guter Job muss sein. So. Und für mich war das in Summe wahrscheinlich auch dadurch, dass dieses konzernintegrierte Kooperative, also Praxis und Theorie, war auch Doppelbelastung. Und dann, und das was du so sagst, ne, dieses Why, ne, Purpose, den Zweck, so, den habe ich in dem Studium einfach nicht gesehen. Deswegen war es für mich dann sozusagen am Ende dreimal so schwer.
Ja.
Und ich habe mich da eher durchgekämpft und durchgeboxt, weil auch die Sachen, ja, es war ein Informatikteil, ich bin aber nicht der große Programmierer. Es war unheimlich viel, weil Telekom war unheimlich viel Nachrichtentechnik mit dabei, Funktechnik, es waren also so viele Sachen dabei, die mich auch gar nicht interessiert haben, wo ich mich wirklich richtig durchgequält habe. Deswegen war das Studium für mich keine schöne Zeit. Und das, was ich dann aus dem Studium, ich habe es durchgezogen und zu Ende gemacht. Das war für mich aber ein großer Kampf, weil es war für mich an einigen Stellen sehr schwer, weil Dinge, wo ich keinen Sinn hintersehe, du sagst es schon, why, ist dann immer schwierig. Machst du es jetzt weiter, machst du es nicht weiter? Wofür machst du das eigentlich? Warum? Niemand. Ich weiß, also wenn ich es mir jetzt nochmal durchlese, könnte ich jetzt so relativ gut, glaube ich, erklären, wie ISDN funktioniert.
Mhm.
Benutzt das heute noch irgendwo jemand? Ja, es ist die Grundlage für alles, was danach vielleicht kam, aber ich weiß nicht so richtig. Und alles, was ich jetzt so, wenn ich das jetzt so betrachte, dann später im Leben draus gemacht habe, ist eher so aus der Praxis, also das Studium war schon das Richtige, aber war eher so aus der Praxis, weil ich mich da eher in die Praxis mehr eingearbeitet habe. Ich kam mit den Kollegen sehr gut zurecht. Meine Chefs waren Chefs, die in mir, das habe ich mit meiner Frau öfters das Gespräch, ich bin solchen Menschen, die so einen Blick für Menschen haben, Ja, also da gab es zwei, das waren damals, ich glaube, Sie hören den Podcast nie, aber definitiv Olaf Garves und Thomas Wulff. Die zwei haben irgendwas in mir gesehen. Ich wüsste jetzt, wenn ich zurückblicke an mir, ich weiß bis heute nicht, was sie damals in mir vielleicht gesehen haben. Mhm. So. Also das bewundere ich so, dass es Menschen gibt, die andere Menschen so finden und dann fördern und da was sehen. Und scheinbar war ja da noch was, weil das ging ja dann bei mir auch gut voran. So. Aber jetzt so abschließend Studium, ich habe es gehasst und ich fand es scheiße. Hm. Und ich muss auch sagen, ich habe einige Freunde, wie zum Beispiel Dirk, mit dem ich in Dresden lange zusammen, wir waren Nachbarn über Straße, also nicht jetzt direkt Nachbarn Hauseingang, sondern so über die Straße und waren auch feiern zusammen und so. Und er hat zum Beispiel nach der Schule erstmal gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung. So, dann habe ich erstmal was. So fand ich einen interessanten Ansatz damals so, weil er dann auch so was Handwerkliches so. Ja. Und das hat er damals bei Müllermilch, bei Sachsenmilch in Leppersdorf bei Dresden gemacht und hat dann darauf später noch ein Studium gemacht.
Ja.
So, also das, so. Und da hat er, und da war er schon auf dem Weg, ja, das möchte ich so einschlagen, ja, das möchte ich so. Und das, und ich bewundere auch Menschen, die dieses Warum, diesen Sinn für sich in ihrem Leben, die den finden und dem auch folgen können. Das bewundere ich, weil das habe ich so in dem Sinne rein beruflich in meiner Handballzeit gehabt, ja. Also in der Zeit, wo ich beim HCL Florenz richtig Vollzeit mit allem drum und dran, Geschäftsstelle, Pressesprecher und so weiter, wo ich das alles gemacht habe, da habe ich das voll gespürt, weil da war ich 100% in meinem Element. Aber jetzt so gerade so, ich hoffe, na gut, ja, mein Chef, der wird das schon verstehen. Aber jetzt so in IT ist es jetzt nicht so, dass ich da vollkommen für brenne und total, ja, das machen wir jetzt. Also ich weiß genau, worum es geht und ich weiß, wie die Sache funktioniert und was wir auch brauchen. Also welche Typen Kollegen wir brauchen, wie die Teams aussehen müssen, mit welchen Technologien wir arbeiten, was wir dem Kunden, welche Services, welche Lösungen anbieten. Also am Ende des Tages ist es für mich gerade aktuell eher ein Beruf, ja. Was auch okay ist, aber eben nicht so richtig so dieses, da leuchten meine Augen. Das ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich mich ganz schön offenbart hier. Huiuiuiui.
Ja, alles gut. Ich glaube, also im Endeffekt geht das ja auch, ist auch ein schwieriges Wort, Authentizität.
Ja.
Man muss sich selbst treu bleiben, glaube ich. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch mal nicht nur die Flurgespräche zu Hause mit der Frau rekapituliert, sondern auch für sich sagt, ist das denn der richtige Weg? Und das führte ja bei mir auch dazu, ich habe das Gefühl eines Mangels auch immer in mir getragen. Nach dem Studium war ich ja dann auch im Job und habe dann gesagt, naja, so richtig bin ich aber noch nicht angekommen. Für mich war dann der Weg perspektivisch zum nächsten Studium. Da war ich dann so verrückt zu sagen, das mache ich berufsbegleitend mal mit. Das sind so alles so Aspekte, die, wo man dann eigentlich, wenn man drin ist im Prozess, erst feststellt, ob das eine gute Entscheidung war.
Ja.
Vermeintlich sagt man dann nein, aber man zieht es dann durch, weil man ist drin, ja, im Prozess, das Hamsterradprinzip.
Hast du dann noch ein Studium gemacht?
Ja, also ich habe dann Change Management auch in Leipzig studiert.
Okay.
Den Studiengang selber gibt es leider auch nicht mehr, aber es ist ein, ich sag mal, ein postgradualer Studiengang gewesen zwischen der HTWK und der Uni Leipzig.
Ja.
Das Studium selber hieß komplett Change Management der Wasserwirtschaft. Also war darauf ausgerichtet, auf veränderte Strukturen und den Anpassungsbedarfen. Und das ist sowohl in den Organisationen als auch auf den Strukturwandel in Infrastruktur und Co.
Ja.
Zu betrachten. Und das war eine lehrreiche Zeit, weil im Endeffekt geht es um Change, ja, um Veränderungen. Der trifft auf viele zu. Ich meine, wir haben jetzt auch zwei, ja, doch größere Krisen, wenn man das mal zurückblickend jetzt bis zur Ölkrise mal zurück betrachtet, zwei größere Krisen jetzt in kürzester Zeit gehabt. Also einmal das Thema Corona mit einer weltweiten Pandemie und Auswirkungen, die sich sozusagen auf verschiedenste Branchen auch niedergeschlagen haben, und zum anderen das Thema mit der Energiekrise, ja, die ich sag mal geopolitisch erwachsen und dementsprechend aber auch lokal bei uns hier auch aufgetreten ist und auftritt und auch noch Wirkungen zeigt. Das sind dann eher extrinsische Faktoren und das haben wir in dem Studium halt behandelt. Für mich war es einfach damals die Motivation im Studium, also vor dem Studium zu sagen, ich habe in meinem damaligen Job sehr viele Entscheidungen getroffen, wobei ich immer folgendes Credo habe, eine Entscheidung, die nie getroffen wird oder nicht getroffen wird, ist eine falsche Entscheidung. Ja.
Ja.
Und so setzt man das auch entsprechend auf. Und auf der Ebene...
Oh, jetzt werden uns ja gerade Toffifees reingereicht.
Danke sehr.
Dankeschön.
Danke, danke.
Jetzt schmatzen wir ins Mikrofon. Also ich esse meinen jetzt, weil ich da so lecker... Toffifee mag ich doch das.
Im Endeffekt ist es dann so, dass wir auf der Ebene eben auch feststellen, dass solche Faktoren, solche Veränderungsprozesse eben auch oft vorherrschen. Ja. Und damals war es eben für mich wichtig, im Studium auch die Sachen, die ich entschieden habe, ich sag mal mehr mit Grund und Systembehalt sozusagen auch noch zu untermauern. War keine einfache Zeit, ja, weil wir, ich sag mal, es war in der Familie eben die Situation, dass man auch ein Haus frisch gebaut hat und mit Kindern sozusagen auch umgegangen ist. Und die hatten ja auch die Zeit, die sie miteinander verbringen wollten, mit dem Papa und so. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war es für mich auch da die richtige Entscheidung.
Und ging es dann parallel im Job? Ich meine, wenn das jetzt alles so klingt, so Studium und dann noch ein Studium und dann berufsbegleitend. Mittlerweile, mich interessiert auch noch der Punkt mit der Selbstständigkeit total. Aber so gefühlt ging es ja dann im Beruf dann auch immer weiter sozusagen aufwärts. Also niemals Stillstand.
Ja. Also man ist immer weitergegangen in eine Richtung, wo man gesagt hat, man sieht sich dort, man will sich dahin entwickeln. Und das war ja dann bei mir, nach dem Studium habe ich dann mich auch verändert und bin aus der Ver- und Entsorgungsbranche, aus der Energiebranche aufgebrochen zu neuen Ufern. Das war dann die Pharmabranche, einem Industriestandort in Dessau-Roßlau, also in einem Biopharma-Park. Dort war ich dann bei einem der größten Impfstoffhersteller, Auftragshersteller in Deutschland mit tätig, bei der EDT Biologica.
Ja.
Und habe mich da, ähnlich wie du auch, ein Stück weit mit der Unternehmenskommunikation beschäftigen dürfen und so weiter. Ja, und auf der Ebene dann auch später habe ich dann ein Unternehmen übernommen, was den Standortversorger sozusagen ausmacht. Und der war dann am Standort tätig und da war ich über 3 Jahre Geschäftsführer in der Phase. Ja. Und danach habe ich dann gesagt, okay, ich habe schon eine längere Zeit Selbstständigkeit, die auf anderen Standbeinen sozusagen auch noch mit aufgebaut hatte und habe die dann voll übernommen jetzt im letzten Jahr und habe den Schritt gewagt zu sagen, wir gehen in die nächste Phase für mich.
Ja, ja.
Mit einer entsprechenden Flexibilität, aber auch Bereitschaft, dem Kunden zu dienen. Und das ist jetzt das Thema Unternehmensberatung, wo ich natürlich auch mit der Eigenschaft des eigenen Wissens zur Historie, also wie sich was entwickelt hat, wie man eigene Entscheidungen getroffen hat, welche Probleme eigentlich man als Geschäftsführer hat, wenn man die Beratung sucht auf gleicher Ebene. Und oftmals ist es ja auch so, dass man Geschäftsführern nachsagt, dass sie nicht abwärtskompatibel sind, also weil manche Entscheidungen einfach nicht geeignet sind, sie mit der Belegschaft zu teilen.
Ja, tatsächlich, das ist tatsächlich eine Frage.
Und da ist es eben doch der Punkt, dass ich eben doch sehe, dass manchmal der Kunde fragt, was ich ihm Gutes tun kann, ja, und das nicht immer so leicht zu beschreiben ist, weil im Endeffekt geht es ja darauf, was hat der Kunde für ein Thema, was hat er für ein Problem in seinem Unternehmen. Und das kann eben von Umsatz bleibt gleich, Kosten steigen, also aufgrund der Thematiken, die ich gerade angesprochen habe, sein bis hin zu strukturelle Themen. Wie funktioniert sein Team? Ja, wie kann man das optimieren? Oder auch in die Richtung, gibt es ein Personalentwicklungskonzept? Wenn ja, wie läuft das? Oder wenn es nichts vorhanden ist, wie kriegt man sozusagen das Unternehmen dann, ich sag mal, für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, gerade dann in den Strukturentwicklungsthemen, die in Zukunft kommen, wenn die Altersstruktur immer mehr steigt, man keine Leute mehr kriegt, manche nennen das Fachkräftemangel, ich sage immer, das ist Planwirtschaft, die man irgendwo kombinieren kann mit, aber natürlich ist auch der Markt, der da, ich sag mal, entsprechend schwindet, weil die Attraktivität der Arbeit sich einfach verschiebt derzeit. Ja. Durchaus auch Themen sind. Also ich will damit sagen, es ist eine breite Masse an Möglichkeiten, wie man auf Kunden reagiert. Ich habe jetzt gerade gestern ein neues Image-Video für meine Unternehmung sozusagen auch erstellen lassen. Das werde ich jetzt bald online bringen auf meine Webseite.
Cool.
Wo man im Prinzip so ein bisschen umschneidet. Und ich glaube, es ist vielen Unternehmensberatern auch das für viele Unternehmensberater das Problem oder generell, die sich in diesem Feld bewegen, wie drücke ich denn den Kern meiner Leistung aus? Ja, wenn ich herangehe und sage, ich mache alles, ja, und der das Gegenüber im Prinzip das zwar nicht direkt spiegelt, aber vielleicht so in den Sprechblasen über dem Kopf dann drin steht ja aber nichts richtig, dann ist es genau das, was man eben nicht initiieren will. Ja? Deswegen, ja. Man möchte ja auf den Kern kommen. Und deswegen ist immer die Frage, was kann ich denn für dich, für dein Unternehmen Gutes tun?
Genau, wollte ich gerade sagen. Wobei ja bei jedem, und glaube, das vielleicht auch die Kunst ist, wobei jedem Unternehmen, das man berät, der Kern ja etwas anderes sein kann. Vermutlich definitiv. Bei jedem der Kern unterschiedlich ist. Deswegen brauchst du die breite Palette und dann aber auch die Tiefe für die Themen, die genau dem Unternehmen dann weiterhelfen. Aber lass uns mal noch kurz zurück zu dem Punkt. Selber Geschäftsführer dieses Unternehmens, hast du dann diesen Schritt in diese, also mich interessiert vor allem genau der Schritt in die Selbstständigkeit, weil du selber sagtest, als Geschäftsführer, ne, wenig abwärtskompatibel mag das eine sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sein, wenn man Geschäftsführer ist, ist man natürlich an der Spitze eines Unternehmens. Mit wem tauscht man sich aus? Wie wagt man den Schritt dann in die Selbstständigkeit? Mhm. Aber wenn du schon selber die Erfahrung als Geschäftsführer hast, ist ja der Schritt gar nicht mehr so groß, oder?
Ja, wir sind so ein bisschen wieder beim Why gelandet.
Ja. Ja.
Im Endeffekt ist das natürlich immer individuell zu betrachten. Ja, ich habe in meinem Leben und nicht erst als Geschäftsführer, auch als leitender Angestellter in verschiedenen Funktionen, auch damals, wo ich noch bei Daimler war in Sinnefingen, neben nach dem Erststudium, also ja. Das sind jetzt alles so kleine, ich sag mal, Brückensteine, die wir haben ausgelassen eben, aber alles gut. Ich habe einfach in meinem Leben schon viele Situationen kennengelernt, in denen ich entweder Fachexpertise oder Skalierungsprobleme hatte,
ja.
Wo ich innerhalb einer Zeit ein Problem lösen musste und brauchte aber fachlich versierte Unterstützung,
ja.
Oder brauchte vielleicht auch den Spirit von außen, wo man auch einfach, und das ist leider oft der Fall, man trifft auf Unternehmen, jetzt in meinem Fall aus der Sicht des Dienstleisters, die vermeintlich ein Problem identifiziert haben für sich, das es aber nicht ist.
Ja, Betriebsblindheit.
Also, genau, Sinne also dann, ne? Ich sag mal, bei der Hypnose zum Beispiel gehen die Leute gehen sie hin und sagen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ja, und stellt die Hypnose eher fest, ne, du hast vielleicht ein anderes Thema,
ja.
Zahnschmerzen oder du hast vielleicht auch Beziehungsprobleme, die wir erstmal klären sollten oder. Spaß beiseite, es geht eigentlich darum, dass eine gute Beratung auch da anfängt, wo die Beantwortung der Fragen im Unternehmen aufhören, also da nochmal ansetzt.
Ja.
Und ich habe das einfach auch für mich festgestellt, dass man oft, jetzt mal zurückzukommen auf die Erfahrung, aus der Seite des Auftraggebers immer sehr gut beschreiben muss, was eigentlich der Kern des Themas ist,
ja.
Und man nie so die eierlegende Wollmilchsau als Beratung sozusagen kriegt, was auch nicht sein muss, das ist alles gut. Aber man muss eben sich damit arrangieren, in Teilaspekten den oder den sozusagen zu finden, erst der im Prinzip einen weiteren.
Und das ist ja dann wahrscheinlich genau der Punkt, weil ich glaube, Räder kannst du in jedem Unternehmen 100 drehen.
Ja.
Aber welches sind die zwei Räder, die du drehst, damit du genau die Probleme, die du jetzt vielleicht gerade hast, wirklich gelöst bekommst und damit vielleicht auch einen Knoten löst oder dass da.
Ja? Genau, also es ist, wenn man ein bisschen auch diese, ich sage jetzt mal, intrinsische Sicht eines Unternehmens innehat,
ja, ja.
Und dann jetzt auch von draußen drauf guckt, dann hat man, sag ich mal, ich habe immer einen Vorteil. Ich komme eigentlich immer mit dem Helikopter geflogen zum Standort, ja, weil ich aus einer anderen Perspektive komme und auch live dem Unternehmer so ein bisschen den Eindruck ungefragt, nachgefragt sozusagen mitgebe und sage, das und das sehe ich, ist das so? Und dann kommt man durch so ein paar Kernfragen eigentlich dahin und stellt schnell fest, dass man auf Basis, jetzt bin ich wieder bei der Erfahrung, manche sagen ja, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen als durch Erfahrung.
Ja.
Man kann diesen Satz auch jetzt prägen. Ich bin immer dafür, dass man sagt, man sollte trotzdem noch offen sein für neue Dinge.
Ja. Ja.
Sonst ist man nämlich zu verfahren und hat vielleicht gegebenenfalls irgendwann das Argument, das Brett vom Kopf ist.
Ja.
Ja. Aber grundsätzlich ist es eben das Thema, dass man dann auch da mal hinkommt auf dem Kern, was ist eigentlich das Problem bei dir, ja, und ob man, das ist auch teilweise branchenunabhängig zu betrachten, ob das jetzt Pharma ist, ob das auch ein Fahrzeugaufbautenhersteller ist oder ob das gegebenenfalls auch jemand ist, der im Prinzip einen Produktionsprozess hat in einem Unternehmen und dann ein neues Schichtmodell einführen muss. Fragen sind in der Regel auch oft ähnlich, ja, und die, auf die man trifft. Und bei mir war es damals eben so, in meiner beruflichen Vergangenheit, auch als Geschäftsführer, ich habe nach demjenigen gesucht, der mich unterstützt bei Werksentwicklungsfragen. Und wir haben auch festgestellt, dass wir eigentlich auch nicht, dass es nicht ums reine Werk geht, sondern auch um die Struktur des Unternehmens. Also wir hatten damals ein Qualitätsmanagementsystem nochmal neu eingeführt, das auch innerhalb einer kurzen Zeit. Wir haben durch die Motivation des Teams viele Schritte geschafft, die aber noch nicht so, ich sag mal, konsolidiert, wie es ein Unternehmen eigentlich normalerweise braucht. Und das dann nachzuführen und dann noch zu optimieren und dann eigentlich so die Schnittstellenprobleme zwischen Kunde und Lieferant klar auf den Punkt zu bringen und darin die Optimierungsansätze zu bringen, das waren dann so Aspekte, wo ich sagte, da bräuchte ich externe Unterstützung, weil da kann man noch so viel interne Audits machen. Irgendwo braucht es dann das Buy-in von außen.
Ja.
Und da hat man im Prinzip auch gemerkt, naja, ich muss mit dem Teil Projekt A an Teildienstleister A gehen und so weiter und so fort. Also man ist in Tranchen unterwegs gewesen. Und deswegen sagte ich mir halt auch oft, naja, es gibt halt die Situationen und bei vielen Unternehmern, und ich war dann auch so in Netzwerken tätig als Unternehmer, als Geschäftsführer, wo man sich einfach ausgetauscht hat.
Ja, ja,
wo man, klar. Wo man dann auch klar sagt, Mensch, hast du dann das Problem? Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe von dem gehört, der hat das Problem und der hat das so gelöst, frag doch mal den. Und dann, das ist dann so Empfehlung auf höchster Ebene. Ja. Und das sind auch teilweise, sage ich mal, Kunden, die bei mir so kommen, die über Empfehlungen kommen. Und ich habe jetzt auch im Rahmen der Selbstständigkeit bewusst den Schritt gewählt, zu sagen, ich gehe auch den Schritt in ein Netzwerk, in ein Beratungsnetzwerk, wo wir, das nennt sich auch Consulting plus Management, in dem wir unterwegs sind, wo wir als Verbundpartner etabliert sind. Und da haben wir im Prinzip zum einen das Thema Beratung, zum anderen das Thema Management. Und das Plus macht genau das aus, was ich versucht habe gerade zu beschreiben. Zu sagen, man identifiziert eben auch die Dinge. Man packt nicht nur ein Konzept später auf den Tisch und sagt, bitte hier rechts unterschreiben für die Rechnung, sondern man geht auch den Weg mit, ja, und kann auch dem Unternehmen unterstützen. Wie kommen Sie denn zu dem Erfolg, den ich ihm eigentlich da so ein bisschen prospektiv ins Konzept geschrieben habe? Das ist immer, glaube ich, auch wichtig, dass man auf sowas auch als Unternehmer achtet und sagt, ich habe eben nicht nur das Problem und habe dann ein Konzept, das lege ich in die Schublade und irgendwann ziehe ich es, weil spätestens, und jetzt komme ich zum Thema zurück, Corona hat uns gezeigt, das gibt nicht immer nur Probleme, für die es schon Blaupausen gibt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch sich dann auch darauf einstellt, dass es eben auch disruptive Themen gibt, die dazu führen, dass man ins Schwanken gerät, ja, und dann auch gucken muss, wie man ist auch wieder ein Schlagwort, was leider sich durch die Corona-Krise ein bisschen mehr verfestigt, die Resilienz von Unternehmen erhöht. Ja, diese Anfälligkeit auf Einflüsse von außen.
Und jetzt, weil du das sagst, ne, mit Management und Beratung, es gibt ja, ich glaube, das ist nicht branchenabhängig, sondern wenn man so das Wort Berater manchmal hört, also ich kenne es aus der IT, da gibt es dann die Berater, so die kommen rein, analysieren was, kommen dann mit riesengroßen Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen, klatschen die am Ende irgendwas auf den Tisch, das sieht aus wie nach Muster XY einfach nur abgearbeitet und so hingerotzt. Und dann sind sie wieder weg und haben aber ein Schweinegeld gekostet. Mhm. Das heißt, das ist genau der Ansatz, den du, also klar, diesen Ansatz fährst du nicht, weil dann hast du, das ist nichts Nachhaltiges, Langfristiges, sondern du begleitest dann diese Unternehmen auch wirklich.
Jetzt mal zwei Sätze beschreiben, das ist eigentlich ganz gut. Erstmal aus der Praxis für die Praxis ist für uns wichtig. Zum anderen eben auch nah beim Kunden zu sein. Was heißt das? Also auch ein Unternehmen wie die großen namhaften, sind in der Regel nah beim Kunden, weil der vermeintliche Berater oder der Beraterstamm, der sozusagen je nach Größe des Projektes dort unterstützt, ist irgendwo beim Counterpart des Unternehmens eben nah dran, klar. Ja. Die Frage ist immer, wie hoch ist der Einstellungsgrad der Flexibilität, um mit einem Projekt im Unternehmen auch voranzukommen. Und ich verschreibe das mal am Motor, wenn ich einen Kaltstart mache, ja, dann habe ich eine gewisse schlechte Viskosität, die sich erstmal entwickelt. Und ich bin der festen Überzeugung, man muss auch erstmal mit dem Team, mit dem Unternehmen warm werden. Also im Sinne von Kaltstart, Motor, reinkommen in die Themen. Und dann ist es auch, muss man sich auch den Mut nehmen, mal ein Projekt umzuformulieren und eigentlich zu sagen, jetzt bin ich wieder beim Thema, ich will eigentlich aufhören zu rauchen, aber man stellt eigentlich fest, möchte aufhören abzunehmen. Ja? Also es ist, möchte abnehmen, ja, sozusagen, nicht dicker werden. Ja? Ja. Also der Punkt ist einfach, dass oftmals im Prinzip das Lastenheft in einem Unternehmen schlecht geschrieben ist, mhm. weil es entweder gar nicht vorhanden ist oder es ist eben im Prinzip durch jemanden, der der Meinung ist, das tut uns gut, im Prinzip aufgesetzt in einem Unternehmen und es wird nicht mehr gechallenged.
Ja.
Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist dann genau der Aspekt. Es liegt dort vor, man abarbeitet das nach dem Schema, was vorgegeben ist, Kundenauftrag, ja, Kundenbedürfnis, Kundenauftrag und Erfüllung, ja, und danach bemisst man das und ist wieder weg. Und das ist die Frage, was ist da der Return on Consult? Und das ist halt das, der Aspekt auch, der mich selber geprägt hat, ja.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ist das etwas, was man nochmal in einen Tagessatz plus mit reinpacken sollte? Ich bin da nicht der Meinung, weil das ist ein Selbstverständnis, dass man eben auch ein bisschen das unternehmerische Spür mit einbringt. Macht man das in der Regel in allen Unternehmen, würde ich sagen, jein, weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die dann für sowas nicht empfänglich sind. Ja,
ja
aber
ja.
da bist du halt dann, in dem Fall wir, mit unserem Team, mit einer Business Unit eines Unternehmens unterwegs und hilfst dem Business Unit Leiter konkret bei einem Problem. Oder du bist in einem Zentralbereich Shared Service unterwegs und was wir jetzt auch bei einem größeren Unternehmen der Automobilzulieferung hatten, die auch Zentralbereiche optimieren wollen weltweit und dann eigentlich, sag ich mal, Kollegen von außen mit einem Sachverständnis drauf gucken wollen, lassen wollen. Und wie gesagt, das Thema Branchenabhängigkeit sehe ich da nicht so zwingend als Restriktion, sondern eher ist es das Thema, passen so diese Themen, auf die man so hindekliniert, irgendwo auch zu den zur Struktur, die man abbilden kann. Und die ist bewusst jetzt bei mir auch gewählt, einmal durch die Selbstständigkeit als Unternehmer,
ja.
plus das Mitwirken in einem größeren Netzwerk sozusagen auch ein bisschen diverser gestreut. Ja? Und dass man eben, sage ich mal, da auch sagt, dass wenn man ein Unternehmen nicht allein helfen kann, hat man Partner,
ja.
die deckungsgleich unterwegs sind oder man hat sogar die Option zu sagen, zum Beispiel Logistik ist jetzt nicht mein Steckenpferd, aber ich weiß halt, Logistik ist, da kann ich A, B und C fragen, ja, die sind mit dabei und da kann ich sozusagen den Counterpart machen in einem Unternehmen, dem Unternehmen generell weiterhelfen und wenn es dann um das Thema Deep Dive Logistik geht, wie man das Inbound, Outbound separat sauber aufbaut und optimiert, dann hat man, dann weiß man, da kann man sich auf Fachpartner
zurückziehen
und so weiter. Klar. Ja. Ja, so im Endeffekt ist das eigentlich auch vom Verständnis her. Und das grenzt uns auch ab zum klassischen Ansatz.
Ja. ja. Nehmen wir uns mal mit auf so ein, wie läuft so ein normaler Arbeitstag für dich ab? Ich kann mir das tatsächlich gar nicht vorstellen. Wie geht das? Du stehst früh auf.
Ja.
Frühstückst du? Bist du ein Frühstückstyp?
Ja, ein Porridge-Typ sogar.
Ja, okay, cool.
Mit, jetzt nicht mit Insta-Fotos vom Essen, aber zumindest mit Abwechslung auf dem Teller, sage ich immer so schön.
Ja.
Und naja, in der Regel ist es natürlich erstmal so, dass meine Frau zur Arbeit frühs fährt. Wir kommen aus Sachsen-Anhalt. Wenn es den Slogan nicht mehr gibt, wir stehen früher auf, ist auch so.
Klar. Zum Arbeiten weit wegfahren, da muss man ja früher aufstehen.
Richtig, genau. Und der Große ist jetzt schon, also wir haben zwei Kinder, 11 und 6, der Große ist in dem Alter, wo er dann sagt, Papa, ich bin dann mal weg, fährt schon selber mit dem Fahrrad, den Kleinen mit seinen 6 Jahren bringe ich dann noch zum Kindergarten, dann in diesem Jahr zur Einschulung,
cool.
Ist auch in der Grundschule und ja, und danach geht es dann direkt wieder an den Schreibtisch oder zum Kunden. Ich habe zum Teil auch ein Office bei den Kunden, die ich dann vor Ort unterstütze und da ist es dann je nach Anwendungsfall, also zum Teil habe ich dann noch klassisch die Meetingstrukturen mit den Projektpartnern. In einer Funktion bin ich derzeit in der Gesamtprojektkoordination tätig, wo ich auch Teilprojektleiter bin von verschiedenen Teilprojekten, wo ich wirklich von Ansprache von möglichen Lieferanten und Dienstleistern in der Unterstützung, in dem Fall für den Ausbau für erneuerbare Energien unterwegs bin für ein Unternehmen, bis hin zum Gesamtstruktur, indem wir eine Dekarbonisierungsstruktur, Dekarbonisierungsmaßnahmen für ein Unternehmen durchführen wollen, ein Konzept. Auf der anderen Seite ist es eine Transformation, auch von einem Energiesystem am gesamten Industriestandort, wo ich unterwegs bin. Und da ist es dann so, dass ich da begleitend bin, also ein bisschen auch der Sparringspartner von den Akteuren, auch da Teilprojekte mit übernehme. Und in der Regel auch über Meetings oder auch direkt über Konzeptarbeit auch mit den Kollegen arbeite.
Also bist du dann über diesen Zeitraum, wenn du dann beim Unternehmen bist, wie ins Unternehmen aufgenommen? Also richtig, bist du also onboarded, genau, sitzt dort mit in den Büroräumlichkeiten mit, richtig, drin, gehst zu den Meetings.
Genau.
Also wie ein Kollege sozusagen.
Genau, wie ein, ja, wie man in der Regel sagt, als Interimer, ja, sozusagen tätig vor Ort, und grenzt sich eigentlich nur übers Namensschild dementsprechend ab. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Projekte, in denen ich dann, ich sag mal, mitarbeite,
ja,
oder auch generell Konzept erstelle. Also das machen wir auch, die klassischen Themen dann halt. Ja. Da ist es dann auch so, dass ich das in der Regel dann auch vom Homeoffice aus abwickeln kann, weil die Möglichkeiten ja durch Remote etc. auch durchaus gegeben sind, gerade auch wenn es Kunden, die weiter weg sind. Ja, und natürlich auch die ein oder andere Dienstreise dazwischendurch. Aber wenn, sag ich mal, der Regeltagesablauf ist, dann ist es so, wie es beschrieben
hat. Wie weit gehen Dienstreisen so für dich zurzeit?
Ja, also wir hatten jetzt auch schon, also wir sind jetzt gerade am Deklinieren, ob es bis nach Taiwan reicht. Also da sind wir jetzt gerade kurz davor.
Ach Quatsch.
Bei etwas, ja. Also okay, das ist in dem Fall dann, aber was für einen größeren Kunden, Stammkunden, auch eine
Taiwan. Optimierung. Das ist natürlich Taiwan. Geopolitisch auch ein interessantes Zeit. Reiseziel zurzeit.
Ja, ja. Ja, also ich sag mal, dass...
Ja, aber was ist so deine normale Dienstreise?
Die normale
Dienstreise. Ist es eher Magdeburg oder ist es München oder,
na, es ist dann,
Barcelona?
Nein, das ist dann sozusagen alles im mitteldeutschen Raum.
Ja,
ja, das kann man schon sagen.
Ja.
Also Leipzig, Magdeburg, Dessau. Ja. Wir haben dann noch Außenstellen, in dem ich auch tätig bin, wie Österreich, ja, oder oben in Flensburg, wo man dann auch mal so regelmäßig mal unterwegs ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich da im mitteldeutschen Raum tätig bin.
Das heißt, du bist ja viel mit dem Auto unterwegs sozusagen.
Ja.
Ja. Da habe ich tatsächlich eine interessante Frage für dich, weil das frage ich mich auch immer, beziehungsweise habe ich da eine sehr eigene Art, damit umzugehen. Parkhäuser oder Tiefgaragen. Für mich sind die, ich habe es vor vielen, vielen Jahren erlebt, dass ich habe mein Auto abgestellt, das war in Leipzig am Flughafen. Übrigens einer der am schlechtesten beschilderten Flughäfen, die ich überhaupt kenne. Also es ist unglaublich schlecht. Ich bin überrascht, dass sowas überhaupt möglich ist. Und das hier in Deutschland, wo alles ausgeschildert ist eigentlich. Das Auto abgestellt, war auf Dienstreise, war glaube ich eine Woche, komme wieder, gehe dort, wo mein Auto steht, vermeintlich, gehe ich hin, ist das Auto weg. Da bin ich nervös geworden. Ich sage, wo hast du denn dein Auto abgestellt? Links, rechts, ich habe keine Ahnung. Da bin ich nervös geworden so. Und dann bin ich da zu einem Schalter gegangen und gesagt, ist ja Videoüberwachung oder ich finde mein Auto nicht. Und dann haben sie gesagt, naja, waren sie mal eine Ebene höher oder niedriger. Und dann stand das Auto einfach eine Ebene höher. Und seitdem, weil ich finde, es gibt also Beschilderung hin oder her, aber muss ich am Ende auch merken, wo man steht. Also in manchen, ja, Parkhäusern gibt es Farben. Grün, blau, rot, gelb. Bei manchen gibt es Buchstaben. Bei manchen sind die durchnummeriert. Und weißt du, was ich mir für eine Marotte angeeignet habe? Mein Telefonspeicher ist mittlerweile voll von Bildern, wo auf welchem Parkplatz ich mein Auto abgestellt habe.
Ja, auch
und
da
seitdem, wir und jetzt kommt aber der Witz, seitdem ich das mache, zu fotografieren, wo mein Auto steht, brauchte ich nie wieder auf so ein Foto gucken, weil da habe ich mir immer gemerkt, wo das, ja, Auto steht. Ja.
Weil man sich, genau das ist jetzt ein Phänomen, was ich sagen wollte,
ja,
du suchst ja Ankerpunkte. Ja, also du hältst, ja, den Ankerpunkt übers Bild fest in dem Fall.
Genau.
Auf der anderen Seite macht man sich, bevor das Auto weg ist, Sorgen, wo das Auto eigentlich hin ist, sozusagen. Ja. Du fragtest mich nach meinen Erfahrungen. Es ist, ja, in der Tat so, dass ich dachte, es geht eher die Frage in die Richtung, wo kommt man mit seinem Auto am besten rein, in welches Parkhaus, weil da gibt es ja auch nochmal.
Ja, oh ja.
Also wir waren jetzt zum Jahreswechsel, deswegen liegt es mir, ja, noch so nah, ja, in Prag.
Ja, ja, und, ja, in Prag war ich auch schon in Parkhäusern.
Da, also wenn da nicht vor mir direkt ein T6 reingefahren wäre und mir gezeigt hätte, dass da so die Kubatur durchpasst,
ja,
durch das Loch, wäre ich da definitiv nicht reingefahren. Aber das sind schon spannende Erlebnisse,
ja. Ja,
wo dann die Frau auch freiwillig sagt, fahr du mal. Ja, also, alles gut. Aber wir wollen ja nicht im Klischee bleiben. Also ich, in der Tat habe ich mich dabei auch ertappt, dass ich dann Fotos mache von, ja, den Parkplätzen.
Ja.
Und ich kann sagen, meine Erfahrungen sind, manchmal ist dann so ein Parkhaus ist ja in der Regel durch Architekten auf Symmetrie ausgelegt, deswegen, ja, sehen ja erstmal alle Etagen, ja, gleich aus und so weiter und so, ja, fort. Ich war in der Tat erst letztens in Brühl,
mhm,
und habe da geparkt in Leipzig und da war ich überrascht, wie gut das doch ausgeschildert ist, und man aber eigentlich dann eher dann darauf achten muss, aufgrund der Nähe zu den Passagen,
ja,
die richtige
Rolltreppe.
Ja, genau, Rolltreppe genau,
ja. Ja, stimmt, ja, stimmt.
Aber das, genau, also das ist so, ja, also im Endeffekt gibt es natürlich verschiedene Parkhäuser, ja, also,
ja.
Aber ja, dass ich da jetzt so Probleme hatte, mein Auto wiederzufinden, bisher noch nicht. Es gab mal eine Situation, das ist so, wer Magdeburg kennt, City Carré, das ist, da haben sie es wirklich gut geschafft, da haben sie ein Parkhaus gebaut, wirklich mit zwei verschiedenen Einfahrten.
Ja. Ja.
Und da steht, bevor man dann ins Kino hochgeht, wirklich bewusst, welche Einfahrt hast du genommen, damit du nachher weißt, wo du dein Auto wiederfindest. Zwei Richtungen sozusagen.
Ja. Ja.
Und da haben wir auch schon mal eine Runde unser Auto gesucht.
Ja, Parkhäuser kann man sich auch stundenlang unterhalten. Ich kenne in Dresden in der Zentrumgalerie, haben die das so geil gemacht. Das kenne ich in Deutschland, habe ich das. Ich wüsste nicht, wo es das sonst gibt, aber dass man mit Bewegungsmelder wahrscheinlich, über den Autos, also so an der Stange, ist eine LED. Wenn die Parklücke frei ist, ist sie grün. Und wenn da ein Auto steht, ist sie rot.
Ja.
Und da kann man schon von Weitem sehen, ob in der Reihe was frei ist oder nicht.
Ja.
Das ist absolut genial. Ich glaube, es ist auch relativ aufwendig, aber erhöht die Usability des Parkhauses ungemein.
Ja.
Habe ich so noch nicht nochmal gesehen. Und sag mal so, weil wir jetzt gerade noch beim Tagesablauf waren, wann sind deine Tage dann so zu Ende? Wann kommst du wieder nach Hause? Sind die dann sehr lang oder bist du einfach ein unheimlich effizienter Typ?
Ja, also in der Regel klassisch jetzt, ich sag mal, 8 bis 16 oder 8 bis, ja. 8 bis 17.
Ja. Ja.
Aber wenn ich jetzt zu Hause bin, dann merkt man halt schon, ich bin auch MacBook-Arbeiter, ja, wie du, wie ich gesehen habe.
Ja.
Man kann zwar schnell zuklappen, aber auch schnell wieder aufklappen. Also das führt eben dazu, dass man natürlich doch öfter mal ein bisschen über die Zeit arbeitet. Aber für mich ist es eben auch wichtig, die Aufgabe zu Ende zu bringen, die man sich selber setzt.
Ja. Ja.
Also das ist so das Ziel.
Ja.
Deswegen würde ich es da nicht immer an Zeiten festmachen. De facto ist es für mich immer so wichtig, wenn die Jungs zum Beispiel Fußballtraining haben, ja, oder die Rituale anstehen zu Hause, dass man die einfach auch wahrnimmt. Und das sind so heilige Zeiten.
Definitiv.
Und, ja, ich meine, da ist jetzt Windeln wechseln schon nicht mehr dabei, aber klassisch, ich sag mal, Abendbrot gemeinsam und anderen Themen,
cool,
das ist mir auch wichtig. Und dann auch die
ist
Zeit.
Ist bei uns auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Und bei uns ist Dienstag Schwimmen und Donnerstag Akrobatik. Also hat das auch.
Ja,
was ist dein Ausgleich? Also was hast du persönlich für einen Ausgleich? Deine Familie, klar?
Naja, also was ich sagen muss, ist, früher war ich so ein Einzelkämpfer, Sportler, ja, so, wo ich auch viel Fitness für mich gemacht habe,
ja,
in die Bude gegangen bin und gepumpt habe wie ein Wilder.
Ja.
Mittlerweile habe ich meine Erfüllung gefunden in der Natur, also und zum Glück auch mit meiner Frau.
Cool.
Die Jungs sind so alt, dass sie auch alleine zu Hause klarkommen und dann ist es so, dass wir entweder vor oder nach dem Abendbrot einfach sagen, wir gehen raus.
Eine Runde spazieren einfach.
Gehen spazieren.
Boah, geil.
Und da haben wir so einen Schnitt 4 bis 6 Kilometer.
Ja, ja, super.
Das ist so zwischen Arbeit und Spaß ist eine gute Grenze. Also das, man merkt man auch, dass man einfach den Austausch dann unter
man kann unter schon sich quatschen, hat, ne?
Genau.
Also wenn man so Zeit so man, hat, das genau. Ist was anderes, als wenn, das machen wir auch, ist was anderes, als wenn man sich auf die Couch setzt und sagt, wie war dein Tag?
Ja. Weil das ist ein gezwungenes Programm.
Ja,
und so hat man, ja, das ist halt, das ist das eine und das andere ist halt viel Schwimmen. Ich persönlich mache auch gern Yoga. Ja.
Oh ja, ich auch. Ja, mag ich auch
sehr. Wo ich zum einen auch mal zu Hause die Matte rauskrame oder zum anderen eben auch bewusst zu Yoga-Kursen gehe.
Das ist cool.
Ja. Ja, weil man dann auch mal, auch wieder das Thema Mensch, ja, also
ja,
miteinander Dinge macht in der Gruppe oder auch andere Dinge. Und da merkt man einfach, dass man, ja, ich sag mal, auch diese Kontakte braucht, ja. Also ich meine, ich bin hier bei Corona, das hat eben doch gezeigt, wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren gehen, dann stellen wir fest, guck mal, das haben wir auch während Corona machen können. Aber wir haben gemerkt, man ist frei gewesen beim Laufen, aber man fühlte sich trotzdem isoliert. Und gerade heute sind wir auf dem Weg hier zu euch,
ja,
haben wir mal gehört, jetzt ist Maskenpflicht auch bei allen Ärzten nicht mehr da.
Ja.
Also man merkt halt wirklich, man ist mittlerweile so schnell wieder so fern von diesen Themen, die uns so stark beschäftigt haben. Das Prinzip der Verdrängung und das Gewohnheitstier-Mensch, das trifft dann immer gut aufeinander, dass man eigentlich auch sagt, jetzt sind viele Dinge zum Glück, sage ich wirklich bewusst, wieder selbstverständlich.
Ja.
Und die sollte man dann aber auch nutzen. Und man hat sie viel anders intensiver wahrgenommen, kurz nach der Zeit oder in der Zeit Corona. Und ich glaube, manchmal ist es einfach auch wichtig, sich nochmal so zurückzuerinnern, so für einen kurzen Moment, nicht jetzt um depressiv zu werden,
nee,
zu sagen, man muss das intensiver nutzen und man sollte auch dranbleiben, Und so, und bei meiner Frau und mir war es jetzt so, wir haben von unserem Kleinen das Zimmer renoviert, wir hatten jetzt 14 Tage Wetter und arbeitsbedingt nicht die Chance, regelmäßig unsere Touren zu gehen.
Ja.
Man merkt dann richtig, wie das fehlt. Ja? Mhm. Und dann motiviert man sich wieder gegenseitig. Also das sind so diese Ausgleichspunkte, die ich derzeit habe. Ja,
ja, das ist schön. Aber das mache ich auch, das habe ich auch festgestellt. Da habe ich auch, das war auch so ein Spaziergangsgespräch. Das habe ich vor vielen Jahren schon, aber eher so unbewusst schon gemacht. Ich war mal eine Zeit lang, ich glaube fast 2,5, fast 3 Jahre, war ich fast jede Woche in Niederlande, in Eindhoven, beim Kunden vor Ort, immer von Dienstag bis Donnerstag. Also eine wahnsinnig anstrengende Zeit, aber ich habe das damals gar nicht so anstrengend wahrgenommen. Für mich war es sehr, sehr schön. Und da habe ich einen Kundenansprechpartner gehabt, der war unser wichtigster Ansprechpartner und für den war ich eigentlich da. Unsere Schlüsselperson im Unternehmen dort.
Mhm.
Und der hatte immer nicht viel Zeit. Und der hatte manchmal, zwischen Dienstag und Donnerstag, wo ich da war, hatte der manchmal nur eine Viertelstunde Zeit für mich. Und ich bin mit ihm manchmal einfach nach seinem Mittagessen, was er da irgendwie gemacht hat oder vorher, sind wir spazieren gegangen. Und in der Zeit haben wir Dinge besprochen, die andere mit ihm nicht in 2 Monaten so.
Ja.
Also weil wir auch persönlich einen guten Draht hatten. Aber so dieses Spazieren und Bewegen, das habe ich schon immer unterbewusst immer gemacht. Also es ist ein bisschen dadurch entstanden, dass er wenig Zeit hatte, aber dass man auch trotzdem, der Hightech-Campus in Eindhoven ist so angelegt, dass da auch viel Grün ringsrum ist und auch, und auch ein Teich in der Mitte. Ich kann auch in Bewegung besser denken. Also deswegen habe ich im Homeoffice auch einen Tisch, den ich höhenverstellen kann. Dann bin ich in Calls und dann sehen mich die Leute manchmal so in meinem Homeoffice hier so rumtigern. So, ich höre zu, aber ich tiger so wie so ein Tiger im Käfig so beim Denken.
Ja.
Und das habe ich auch schon die Jahre jetzt so im Büro habe ich das auch oft gemacht. Also ich bin keiner, der 2 Stunden lang in irgendeinem Workshop sitzen kann und dann bla 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 bla, sondern, und da bin ich sehr froh, dass sich auch die Businesswelt die letzten 20 Jahre so geöffnet hat, also nicht wie früher so stramm sitzen und dann hier wie im Regiment, dann muss man das jetzt besprechen, sondern dass man einfach auch zwischendurch aufsteht und dann also ich brauche Bewegung, so, um klar zu denken.
Ja.
Also ich kann das auch im Sitzen, aber also.
Ja. Nee, es ist in der Tat so, dass man, ich sag mal, auch schwere Themen besser verdaut. Also natürlich einmal klassisch das Thema Verdauung, aber auch, ich sag mal, geistig das Thema Verdauung, wenn man in Bewegung ist. Und ich habe unseren Sohn, der darf ja jetzt in der Schule auch sehr viel Gedichte lernen.
Ja.
Und sage ich ihm auch immer, sprech dir diese Gedichte vor. Und dann geh einfach raus, geh eine Runde laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Komm dabei auf andere Gedanken. Und das hilft dir dabei. Und er hat es belächelt. Aber jetzt erst vor kurzem hat er gesagt, ja Papa, du, ich habe es mal einfach ausprobiert. Ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich ihm das gesagt hatte. und es hat geklappt.
Ja.
Aber in der Tat ist es so, man braucht, wie man immer schon sagt, mal so diesen Tapetenwechsel, um auch mal zu sagen, man ist nicht so befangen in dem Gerüst, in dem man sonst immer denkt und lenkt. Und von daher ist das schon ein Thema.
Ja, das ist sehr cool. Wir haben im Podcast haben wir 2-3 feste Kategorien, weil es ist ja, der Podcast heißt ja Nice Menschen.
Mhm.
Du bist ja ein sehr, sehr nicer Mensch, deswegen bist du ja heute hier da in Folge 10. Das eine ist Kopf oder Zahl, das ist eine Entscheidungsfrage.
Mhm.
Und wir haben ja heute, und das ist ja schon das erste Interessante, wir sind zwar noch in Sachsen-Anhalt, aber wir sind so nah an Thüringen, dass wir hier schon sagen, wir machen den Rost an.
Richtig, ja.
Ne? Wahrscheinlich so, also ich komme ja aus der Nähe von Halle und du ja so aus Zerbst, würde man eigentlich so einen Grill anmachen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und man sagt ja auch, hier sagt man ja auch, dass man brät und nicht, dass man grillt.
Ja.
Ja? Und hier heißt es auch nicht Bratwurst und Steak, sondern Rostwurst und Bretel.
Ne? Ja, ja.
So. Das ist jetzt noch nicht die Kopf- oder Zahlfrage, aber jetzt tatsächlich die Frage, dann in dem Sinne Rostwurst oder Bretel, also Bratwurst oder Steak, was bist du eher für ein Typ?
Bratwurst.
Ja.
Ja, eindeutig. Kommt aus dem, aus der Selbstverarbeitung heraus, also ich habe ja vorhin ein paar Jahren DDR-Zeit auch gesprochen vorhin, wir waren Selbstversorger, wir haben geschlachtet einmal im Jahr und dadurch weiß ich, wie die Wurst in den Darm kommt und natürlich am liebsten esse ich die Bratwurst oder die Rostwurst sozusagen hier unten am liebsten, weil sie ja doch noch am althergebrachten Rezept wirklich sehr nah dran ist und deswegen für mich die Bratwurst, weil mehr Wertschöpfung noch einfließt als in das klassische Stück Fleisch.
Ja, das stimmt. Ich kann die Frage gar nicht so genau beantworten, weil ich ja kein Fleisch mehr esse. Aber dann wäre es tatsächlich auch die Rostwurst sozusagen. Mhm. Und ich bin aber auch froh, ich habe es ja vorhin schon beim Essen gesagt, weil wir hatten ja heute Mittag den Rost an, dass ich froh bin, dass die Lebensmittelindustrie jetzt so auf die Vegetarier und die Ersatzprodukte so eingeht. So dass man nicht eben noch so eine halbe Zucchini und dazu noch eine Zwiebel auf den Rost schmeißen muss, sondern dass man mittlerweile auch auf Dinge zurückgreifen kann, wie das Produkt sieht aus wie eine Bratwurst und schmeckt auch so sehr ähnlich, aber es ist halt kein Fleisch drin. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ansonsten ja. Mag ich auch die ganzen Grillkäse und Grillkäsesorten, so die es so gibt, mag ich auch sehr. Mhm. Und dazu einen schönen Salat.
Ja,
ich finde auch sehr, sehr lecker. Nudelsalat.
Ja, war sehr gut.
Verschiedene Varianten, war sehr, sehr gut. Mal sehen, was es zum Abendessen gibt. Und dann gibt es noch eine Kategorie, weil der Podcast hat auch einen Soundtrack. Und da geht es darum, dass die Gäste ein Lied mitbringen. Das habe ich dir jetzt vorher leider nicht gesagt, weil wir sehr spontan waren. Mhm. Hast du spontan eins?
Ja.
Wir können ja auch, also du hast eins, nee, ja, dann brauche ich jetzt nicht erklären, dass wir im Podcast natürlich auch schneiden können und du jetzt auch noch 2-3 Minuten überlegen könntest.
Nein, aber. Also ich, in der Tat ist es ja ein Lied, was ich selber oft spielen darf.
Oh, cool.
Also für, nee, nicht selber mit Instrument, sondern nee, spielen über die Spotify-Playlist.
Ja.
Es ist das Lied Astronaut in the Ocean.
Kenne ich gar nicht. Kenne ich das? Kann ich das kennen?
Ja, ich denke schon. Also ich denke schon, dass du das mal gehört hast.
Okay. Von Masked Wolf?
Genau, das ist es.
Aha. Und warum sagst du, dass du froh bist, dass du das öfters spielen kannst?
Ja, weil das selbst unser kleiner Gregor mit seinen 6 Jahren fast auswendig singen kann, dieses Lied. Okay. Also wenn man das anspielt und die Musik ausmacht, singt er klassisch weiter.
Und das ist das für ein Genre?
So ist das so ein Hip-Hop, New Dance, so die Richtung.
Ah, okay.
Also es hat schon einen gewissen Takt sozusagen, ist motivierend. Also es wäre ein cooles Einmarschlied auch, weil es langsam beginnt und dann dementsprechend auch eigentlich mit entsprechendem Druck vorangeht. Ja, und das ist ein Lied, was, seit wann haben wir das mal gehört? Also die Jungs spielen ja gern auch ab und zu mal so Fortnite. Also als digitales Spiel.
Ja, ja.
Und in diesem Spiel ist es wohl üblich, dass die Figuren auch zu gewissen Liedern tanzen.
Ja.
Und da gibt es so Playlists dazu und auf einer Playlist war dieses Lied. Und dadurch sind wir eigentlich als Familie zu dem Lied gekommen.
Ah,
Und die Freunde von unserem großen Sohn haben es auch gehört. Und der Kleine ist halt Fan von seinem großen Bruder und dadurch kam es dazu. Ja. Mittlerweile performt er besser als sein großer Bruder.
Ah, nicht schlecht.
Ja.
Ich packe drauf Finch mit Abfahrt. Finch sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr groß auf Tour. Und Abfahrt habe ich gerne auch damals in der Halle gespielt oder auch mal in der Kabine.
Mhm.
Gibt ja manchmal so, wenn man bei Sportveranstaltungen ist, dass man so viele Lieder hört, wo man sofort so, wo man nicht still sitzen kann.
Ja.
Und dann kennt man viele Lieder, aber kennt sie gar nicht beim Namen, weil man sie nie bewusst irgendwo spielen würde.
Also wir sind ja heute hier auch hergefahren und durften aufgrund der Stausituation ein bisschen länger im Auto verbringen. Das sind immer so Momente, wo ich dann den Radiosender 90s anstelle. Und wir kommen ja aus den 90ern, was die Partyszene angeht.
Ja.
Und also meine Frau hat es ab und zu nicht mehr so richtig auf dem Sitz gehalten, weil sie dann mitdancen musste. Also von daher, das ist schon so, dass man an gewissen Liedern wirklich dingfest machen kann, also eigene Erfahrung und natürlich den Beat. Und wenn das hebt, dann, und bei manchen Liedern ist es so, die hört man ein paar Mal hintereinander und erst dann werden sie zum Geschmack von Song. Bei dem Lied hier ist es aus meiner Sicht nicht so. Also das ist wirklich etwas gewesen, was mir von Anfang an Spaß gemacht hat und gefallen hat. Und wenn ich dieses Lied höre, dann sehe ich immer unseren kleinen Sohn tanzen vor mir und wie er dann dazu singt, weil er da Feuer und Flamme ist. Ja.
Dankeschön, Christian.
Bitte.
Wir sind schon am Ende.
War angenehm.
Vielen Dank. Es war sehr, sehr cool. Vor allem war es mal eine Folge. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig in einer Folge geredet. Also ich bin sehr, sehr dankbar, Christian, dass du uns heute so viel mitgebracht hast und uns auch so viele Einblicke gegeben hast. War ja so richtiger Business Talk heute, so unüblich für diesen Podcast. Deswegen bin ich wirklich ernsthaft umso glücklicher, dass wir heute auch so diese Facette mal mit abgebildet
haben. Sehr, sehr cool.
Würdest du sagen, eine Jubiläumsfolge mit Osterei-Charakter?
Ja, definitiv. Ja.
Dankeschön, Christian.
Vielen Dank.
Möchtest du noch jemanden als Abschluss grüßen oder jemand irgendwas dalassen oder letzte Worte, wie du magst?
Also Internet vergisst ja nichts und wenn die Folge online ist, freue ich mich natürlich auch reinzuhören. Also ich grüße natürlich gerne meine gesamte Familie, meine liebe Ehefrau Anita, meine beiden Söhne Niklas und Gregor und auch meine Eltern und Schwiegereltern. Und ich bin verdammt froh, dass wir alle so zusammen sind, als Familie zusammenhalten. Und gerade erst, weil es unser Kleiner vorgestern so gesagt hat, dass er es toll findet, dass wir so eine schöne Familie sind.
Oh.
Und von daher ist es mir auch wichtig, das einfach nochmal so als Endnote mit reinzubringen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön, Christian.
Bitte.